Wer zu viel Anschauungsmaterial mitbringt, gell?
Also, wachgerüttelt. Das ist ja die Predigtreihe, die ich letzte Woche angefangen habe. Zweiter Petrusbrief. Wer sich vielleicht noch dumpf erinnern kann, wenn nicht, habt ihr ja im Moment die Chance, es einfach bei YouTube später nochmal anzuschauen. Und heute habe ich die Predigt überschrieben mit Eins führt zum Anderen. Theoretisch wissen wir das ja. Also klar hängen Dinge zusammen, aber oft übersehen wir, wo Dinge zusammenhängen. Ich habe mir gedacht, das ist manchmal so ein bisschen hier so, wie wenn man eine Blackbox hat, das ist jetzt eine Whitebox, und viele Schnüre raushängen. Dann weiß man, okay, wenn ich jetzt hier an der Schnur ziehe, dann geht da drüben wahrscheinlich auch die blaue hoch. Logisch. Und andersrum genauso. Aber nicht immer ist es so einfach. Manchmal zieht man auch nur an einer Schnur und dann bewegen sich auf einmal zwei oder drei Schnüre. Und man denkt sich, ich wollte doch nur das. Und rauskommt was ganz anderes und nicht nur das, was man wollte. Also im Leben ist es nicht immer so einfach. Manchmal kann man dann auch irgendwo ziehen und dann bewegt sich gar nicht so viel, wie man dachte. Also das könnten wir jetzt in vielen Varianten probieren. Daheim klappt das natürlich immer besser, wie wenn man es vormachen will. Aber es ist schon so im Leben, nicht immer alles ist es so einfach, wie wir das denken. In der Wirtschaft kennen wir es ja, die Lieferketten hängen irgendwie zusammen. Oder wenn dort hinten ein Affe vom Baum fällt, hat das Auswirkungen hier, sagt man immer so böse. Ein bisschen stimmt schon, ja. Wir haben es ja erst gemerkt in der Pandemie, Corona-Krise, wie Lieferketten doch wieder global zusammenhängen. Und wenn das nicht ganz so funzt, dann reibt es auch an der einen, an der anderen Stelle und es ist nicht so einfach. Und mein Handeln hat angeblich, ich kann das ja immer schwer nachprüfen, aber angeblich Auswirkungen auf den Regenwald in Brasilien. Ist für mich ewig weit weg. Aber es stimmt. Wie es zusammenhängt, dazu wäre die Predigt zu kurz, glaube ich. Aber es ist einfach so. Manchmal ist es auch ganz einfach, wer das noch vom Schulhof kennt, wenn man den starken Ekon eins auf die Mütze gibt, dann hat man zwei Optionen, schnell rennen oder selber eins auf die Mütze kriegen. Da ist es manchmal ganz logisch, ja. Aber an anderen Stellen ist es einfach nicht so einfach und logisch. Es passiert was. Wir kennen es von Domino. Ich habe mal hier vier erlesene Steine mitgebracht oder fünf. Da wissen wir auch, klar, wenn der eine Stein angeschubst wird, dann hat es Auswirkungen auf die nächsten, wenn es ordentlich aufgebaut ist. Jetzt könnte die ganze Predigt zittern, ob sie umfallen. Nein. Also an manchen Stellen ist uns das ganz klar, an anderen nicht. Wir schauen uns das heute an, zweiter Petrusbrief, wir bleiben dabei. Und wir haben eine Grundlage, die haben wir letzte Woche angeschaut in den ersten vier Versen. Wir haben eine Grundlage und zwar unseren kostbaren Glauben. Auf dem steht alles und das müssen wir einfach im Kopf haben. Aber dann führt eines zum anderen. Und das sind die Verse, die danach kommen. Also damit das passieren kann, muss einfach Stück für Stück was wachsen. Und nie vergessen dürfen wir dabei aber die Grundlage. Also ganz schnell geht die ja unter. Darum habe ich letzte Woche eine ganze Predigt dem Thema gewidmet, wie kostbar unser Glaube ist, wie sehr wir beschenkt sind durch Jesus und das, was er für uns gemacht hat. Wenn wir das vergessen, dann wird das, was jetzt danach kommt, ich will nicht sagen unmöglich, manches davon schaffen wir bestimmt, aber dann passt was dabei nicht. Weil dann versuchen wir es aus unserer eigenen Kraft zu machen. Dann versuchen wir zu produzieren und was zustande zu bringen. Und das will Gott nicht. Er möchte das, was in unserem Leben passiert. Ja, aber er will es auf der Basis des Glaubens haben. Auf der Basis, dass er uns beschenkt hat. Und nicht nur einmalig, darum habe ich da eine schöne Holzplatte genommen, wo das dran drauf steht, sondern immerwährend, die Kraft kommt von da unten raus. Also Vers 4 war ja letzte Woche und da stand drinnen, dass wir eine Natur von Gott bekommen werden. Die können wir uns nicht holen, die müssen wir uns auch nicht erarbeiten, sondern die bekommen wir von Gott. Das ist die Basis und die durchdringt alles, was darauf aufbaut. Bitte vergesst das nicht. Weil sonst wird das, was jetzt kommt, eine sehr gesetzliche Predigt. Dann hört ihr nur, ich muss noch das machen und ja, wenn ich das geschafft habe, muss ich als nächstes das machen. Und das will ich nicht. Das steht meiner Meinung nach auch nicht im zweiten Petrusbrief. sondern es steht da, denkt an die Basis. Und wenn diese Basis da ist, dann bringt die Früchte. Das ist so ähnlich, wenn ihr einen Samen sät und der gegossen wird. Dann wird das Ding wachsen. Und nicht, weil ich extra arg gieße oder mich besonders anstrenge, sondern weil Gott es wachsen lässt. Weil er das so gebaut hat, dass es wachsen wird. Und bitte, ich habe es jetzt recht ausführlich am Anfang gemacht, vergesst das nicht. Ich erinnere euch zum Schluss nochmal dran. Also das ist die Basis. Und auf dieser Basis schauen wir uns jetzt die nächsten Verse an. Ich habe hier zwar eine schöne Bibel liegen, aber ich habe mich heute für eine andere Übersetzung entschieden. Darum lese ich aus meinem Skript vor. Ich habe mich heute nämlich für die neue Genfer Übersetzung entschieden. Warum? Weil ein paar Worte ein bisschen anders gewählt sind. Nicht, weil der Inhalt anders ist, aber weil ich fand, dass ein paar Dinge deutlicher da zutage kommen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es schadet nie, verschiedene Übersetzungen mal anzuschauen und sich inspirieren zu lassen. So, Vers 5 bis Vers 11, die lese ich einfach mal am Stück vor. Um die wird es heute gehen und dann schauen wir die einzelnen Teile davon an. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zu eurer Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe, zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Brüder, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Vielleicht ist es euch ja aufgefallen, wie das so aufeinander aufbaut und eben eins zum anderen führt. Je nach Übersetzung, ich habe gesehen, freut mich ja immer, es lesen ein paar in ihrer Bibel mit. Je nach Übersetzung ist das ein bisschen anders nuanciert übersetzt, aber es steht im Griechischen so, dieses, es baut sich auf. Aber es fängt an in Vers 5 mit, darum setzt alles daran. Also der Glaube ist da. Das zu eurem Glauben, was dazu kommt. Der Glaube ist da, das ist das Fundament, der wurde uns geschenkt. Und dann ist aber eine Ermutigung, eine Aufforderung da, hey, jetzt aber streng dich an, hau rein, mach was draus. Plätscher mit deinem Leben nicht so vor dich hin, so würde ich sagen. Also eine starke Aufforderung, wenn man freundlich sagen will, eine Ermutigung. Ich finde, es ist schon eher eine Aufforderung, so ein kleiner Tritt in den Arsch. Und klar, das weiß auch Petrus, falls ich mal Paulus sagen sollte heute, ich meine immer Petrus, das passiert mir nur ab und zu. Er sagt ganz klar, wir müssen nichts Übernatürliches erschaffen. Keine Frage, aber wir müssen Stück für Stück unterwegs sein. Und er sagt nicht, ihr habt kostbaren Glauben, also müsst ihr sofort Liebe zu allen Menschen haben. Das ist das Letzte in seiner Liste. Sagt er nicht. Aber er sagt, geht mal diesen Weg und dann wird dabei was rauskommen. Weil das ist, wenn ihr euch das vorstellt, ihr steht hier vorne im Treppenhaus und dann sage ich zu euch, und jetzt hüpft den ersten Stock. Vielleicht wird es irgendjemand hinkriegen. Es gibt ja so Leute, die können das hochspringen, hochziehen und so, ich nicht. Aber die meisten würden sagen, nee, packe ich nicht. Aber wenn ich sage, geh in den ersten Stock, würde ich sagen, ist ja kein Problem, ist ja eine Treppe da. Und so ähnlich finde ich das, was wir hier im Petrusbrief entdecken, auch. Ich muss es machen, ja. Ich muss was tun. Aber ich brauche nicht mal erst die Treppe bauen. Ich muss sie nur benutzen. Also wenn ich Gott machen lasse in meinem Leben, dann muss ich nur Schritt für Schritt gehen. Ich habe eine ganze Predigtreihe über Nachfolge gemacht, dass wir mit Jesus unterwegs sind und er uns Stück für Stück führt und prägt, wenn wir ihn lassen und wenn wir ihm nachfolgen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den meiner Meinung nach Vers 5 recht deutlich uns vor Augen malt. Mach was draus. Es liegt auch an dir und nicht nur an Gott. Es liegt dran, ob ich Gott in meinem Leben machen lasse. Weil sonst brauche ich mich nicht beschweren, wenn sich nichts tut. Also, ich hoffe, ihr habt es kapiert. Eigentlich ist es ganz logisch. Es ist auch logisch, dass wir selten von A zu X sofort kommen. Also wenn ich meine Kinder in die Schule schicke, dann erwarte ich auch nicht, dass sie am zweiten Schultag mit ihrem Masterabschluss heimkommen. Oder mit ihrer fertigen Ausbildung. Ja, ich höre es hier hinten schon lachen. Ist total logisch. Sondern ich habe die Erwartung, dass sie es vielleicht in der Regelschulzeit schaffen. Ja, mancher hat auch ein bisschen mehr Erwartungen und wünscht sich, dass sie eine Klasse überspringen, ist ein anderes Thema. Mancher ist schon froh, wenn sie irgendwie durch die Schulzeit kommen, auch okay. Aber jedem ist klar, morgen kommt er nicht mit dem fertigen Ausbildung oder fertigen Schulabschluss, Berufsabschluss heim. Das ist uns total klar, aber im Glauben wünschen wir uns manchmal, glaube ich, genau das. Wir erwarten so nach dem Motto, jetzt bin ich, warum klappt das immer noch nicht so gut? Weil es Schritte braucht, weil es Wege braucht, um Dinge zu erreichen. In unserer Schulzeit 4 Jahre Grundlagen, da lernen wir manchmal Dinge, wo wir uns fragen, hat das jetzt überhaupt was mit dem da oben zu tun? Oder wer studiert hat, der hat sich wahrscheinlich auch oft genug, was soll ich denn damit hinterher im Job anfangen? Manchmal hat man dann hinterher die Erkenntnis, dass diese Grundlagen gar nicht so schlecht waren. Also mein Meister, ich habe ja mal Industriemechaniker gelernt, der hat am Anfang, hat er mich auch feilen lassen. Im dritten Ausbildungsjahr habe ich die Feile nur noch zum Entgraden gebraucht, also um Kleinigkeiten zu machen. Aber trotzdem war es total wichtig und ich bin ihm echt dankbar, dass er mich die Grundlagen ordentlich lernen lassen hat, weil da konnte man drauf aufbauen. Und ich glaube, das ist eine Analogie, die auch im Leben, im Glaubensleben wichtig ist. Also wir sind auf einem Weg der Nachfolge und Gott geht ihn mit uns, wenn wir ihn Stück für Stück mitgehen. Und dann war eben diese kleine nette Aufzählung, die in Vers 5 anfängt, nach dieser deutlichen Aufforderung. Und da steht als erstes Charakterfestigkeit. Charakterfestigkeit. Luther spricht zum Beispiel von Tugend. Andere Übersetzungen von vorbildlichem Leben. Klar ist, der Glaube, also die Basis, die hat auf einmal Auswirkungen. Vorbildliches Leben, Tugend, Charakterfest. Ich kann mich an die erste Zeit meines Christseins erinnern und ich beschreibe sie manchmal so, ich war ein Chamäleon. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Chamäleons können sich ja ihrer Umgebung anpassen. Es gibt auch bestimmte Fische, die können das ganz gut. Die Farbe der Umgebung annehmen. Und so bin ich mir manchmal vorgekommen. Wenn ich unter Christen war, war ich Christ. Wenn ich im Ausbildungsbetrieb war, dann habe ich zwar nichts dagegen gesagt, aber auch nichts davon. Also da habe ich mich so ein bisschen angepasst an die Umgebung, die da war. Warum? Ich würde sagen, weil mein Charakter noch nicht so fest war, zu sagen, hier Freitagabend gehe ich in den Jugendkreis, weil mir Gott wichtig ist. Heutzutage hat Gott sei Dank, meinen Charakter gefestigt und mir fällt das meistens ziemlich leicht, nicht immer, aber doch immer. Also ihr merkt, der Glaube, der muss sich erstmal so festigen und so normal im Leben werden, dass wir auch problemlos dazu stehen können. Ein Teil von Charakterfestigkeit, sicher nicht umfassend. Sorry, wir haben heute noch einige Begriffe vor uns. Ich kann die nicht alle allumfassend beschreiben, dann wird man relativ lange hier sitzen. Aber nur damit ihr mal einen Hauch mitkriegt, versuche ich immer so ein bisschen Beispiele mit reinzubringen. Also wenn sich mein Charakter festigt und das einfach logischer und klarer ist, ich glaube, das ist mir so wichtig, dazu stehe ich auch, das sage ich. Ganz selbstverständlich in meinem Umfeld, manchmal zwar vielleicht nicht selbstverständlich, aber doch gerne, weil ich weiß, es gehört dazu. Es macht mich aus. Es ist nicht nur so ein Mini-Teil, sondern es ist ein großer Teil meines Lebens, hoffentlich die Basis meines Lebens. Dann stehe ich dazu. Und dann passiert auch ganz oft was. Dann wächst geistliche Erkenntnis. Wie? Oh, leichter, als du glaubst. Weil wenn du charakterfest bist und dann wird es eben passieren, dass sich jemand fragt, ja, in meinem Fall, was arbeitest du eigentlich? Und dann denken wir, oh nee, jetzt muss ich das alles erklären. Bei euch vielleicht, was machst du eigentlich Sonntag früh immer? Ich sehe dich da jeden Sonntag früh wegfahren, jetzt ja gerade nicht. Jetzt sitzt ihr nur am Sofa, das merken die Nachbarn nicht. Aber dann muss man sich erklären und dann kann man irgendwelche netten Ausreden sagen, so wie ich während meiner Ausbildung immer wieder gesagt habe, Freitagabend, nee, ich habe schon was vor, ich habe nicht gesagt was, aber so. Aber wenn der Charakter fester ist, dann wird man sagen, ich gehe in den Jugendkreis. Und dann werden die auch fragen, was ist denn das, ein Jugendkreis? Ja, sitzt die da alle im Kreis? Stimmt sogar. Also dann muss ich mich erklären und das geht ja weiter und ich merke, umso öfter ich mit meinem Glauben hinterfragt war, weil ich ehrlich war, weil ich gesagt habe, ich bete auch für dich, wie du betest. Magst du das öfter? Warum? Also dann kommen Fragen und diese Fragen machen was mit mir. Und dann stelle ich auch immer wieder fest, ich habe keine gescheite Antwort. Dann bin ich manchmal ehrlich und sage, sorry, ich kann das gerade nicht beantworten, aber frag mich morgen nochmal. Und was mache ich dann abends? Da sitze ich da in meiner Bibel und überlege mir, warum ich das glaube. Und das führt zu geistlichen Erkenntnissen, zumindest bei mir. Ich merke das immer wieder, umso öfter mein Glaube auch von euch hinterfragt wird, umso öfter ihr da sitzt und sagt, erklär mir mal die Bibelstelle, umso öfter habe ich geistliche Erkenntnisse. Und ich glaube, dir kann es auch so gehen, wenn du den Mut hast, dran zu bleiben. Und dann nicht zu sagen, weiß ich nicht, ist halt so, sondern weiß ich nicht, aber ich finde es raus. Ich frage jemanden, ich suche selber, ich lese ein gutes Buch dazu oder was auch immer. Und das baut auf Charakterfestigkeit auf, meiner Meinung nach. Sonst werde ich auch weniger geistliche Erkenntnisse haben, weil dann bin ich einfach zufrieden. Oh ja, Jesus hat mich gerettet, passt schon. Also es baut aufeinander auf. Ich habe Erkenntnisse, weil ich über meinen Glauben rede. Wenn ich Erkenntnisse habe, dann kommt es dazu, dass ich mich in Selbstbeherrschung übe. Wie passt das jetzt zusammen? Aber schaut euch mal das Wort an. Selbstbeherrschung. Das heißt, wenn man das mal bildlich macht mit einem Pferd, nicht das Pferd führt mich durchs Leben, sondern ich habe die Zügel in der Hand und ich beherrsche dieses Pferd. Und jetzt meinen wir ja alle, wir haben uns immer in der Hand. Aber sind wir mal ehrlich, wie oft lassen wir uns von unseren Begierden, von unseren Sehnsüchten, von Neid, von Angst, von anderen Leuten beherrschen, führen, in eine Richtung drängen oder schieben? Also sich selber zu beherrschen, im positiven Sinne, also zu wissen, was ich tun will oder was ich lassen will, dazu gehört viel Charakterfestigkeit. Und wenn wir das christlich sehen wollen, also man kann sich auch völlig unchristlich selber beherrschen. Ich bewundere da manche Leute echt für, was die für Disziplin haben, wie die mit ihrem Körper umgehen und die Chipspackung stehen lassen können und weiß ich was alles. Also man kann sich auch selber beherrschen, völlig ungeistlich. Ich meine die geistliche Variante. Und die baut auf geistliche Erkenntnis auf. Erst wenn ich merke, hey, da will mir Gott was sagen. Jetzt bin ich zum 5. Mal drüber gestolpert, wie ich meine Ehe leben soll oder wie ich mich gegenüber meinen Mitchristen oder Nächsten verhalten soll. Dann könnte das dazu führen, dass ich mir sage, okay, dann muss ich endlich lernen, mit meinem Jetson umzugehen. Oder dann muss ich meine Faulheit überwinden und endlich den oder den anrufen. Also, wenn ich geistliche Erkenntnisse habe und die im Leben umsetzen will, dann brauche ich im positiven Sinne Selbstbeherrschung. Von alleine wird ganz wenig passieren. Ich habe für mich gemerkt, ich brauche auch Routinen, die sich ändern. Und ich bin gerade wieder dabei, in meinem Alltag eine kleine Routine einzubauen. Ist gar nicht so einfach am Anfang. Später ist es ganz normal. Das ist so, wie man frühstücken geht. Wer überlegt beim Frühstücken, was er essen will, jeden Tag? Traut sich keiner, sich melden, gell? Oder ihr macht's nicht. Ich überlege nicht, ich esse 2 Scheiben Toast. Ich weiß auch, was drauf soll. Wenn es Semmeln gibt, freue ich mich tierisch, aber ansonsten esse ich, das ist eine Routine. Da brauche ich auch nichts anderes. Und geistlich brauchen wir auch Routine, nicht damit sie zur Routine werden, aber weil wir sie wie ein gutes Frühstück brauchen. Ob jetzt 2 Toast ein gutes Frühstück sind, kann man hinterher gerne diskutieren. Aber wir brauchen Dinge, die uns gut tun. Und wir brauchen geistliche Routinen, die hoffentlich nicht zur Routine werden, sondern uns gut tun. Und die zu ändern, dazu braucht es ziemlich viel Selbstbeherrschung. Da muss ich mich am Schlawittchen packen und sagen, stopp mal, du hast jetzt 5-mal bei einem Mentoring-Gespräch oder in der kleinen Gruppe dieses Thema gehabt und gesagt kriegt, pack's an. Ja, dann pack's halt auch an, sonst wird sich da nichts ändern. Wenn die Bettdecke morgen so schön warm ist, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich keine Zeit für die stille Zeit habe. Ich muss diese Bettdecke ganz bewusst weglegen. Oder wenn du eher der bist, der abends so eine geistliche Routine hat, dann musst du ganz bewusst auf die Austaste des Fernsehers oder des Computers oder irgendwas drücken. Ich muss zum Beispiel meinen Computer morgens auslassen, bis ich meine geistliche Zeit gearbeitet habe. Nein, stopp. Bis ich sie genossen habe, muss man so sagen. Manchmal ist es am Anfang schon ein Stück Arbeit zu sagen, nein, ich lese jetzt Bibel, ich will jetzt beten. Und das ist das, was ich jetzt so eingebaut habe. Ich will auch darüber nachdenken, ob Gott mir was zu sagen hat, was gestern war. Das ist der Teil, um den ich gerade jeden Morgen so ein bisschen kämpfe. Zu sagen, ich will ein Stück weit reflektieren und Gott ins Leben reden lassen. Das muss ich machen, bevor der Computer an ist. Weil wenn er mal an ist, oh, dann rennt der Alltag so hin und er ist vorbei. Der Tag. So ist es bei mir. Also Selbstbeherrschung. Luther hat das mal ganz hart gesagt, die Sau wird geritten vom Teufel oder von Gott. Also Luther ist ja manchmal etwas derb. Selbstbeherrschung führt laut unseren Versen, jetzt sind wir schon in Vers 6, zu Standhaftigkeit. Wer sich selber nicht beherrschen kann, also selber die Zügel in der Hand hat, der wird auch nicht standhaft sein. Der wird sein Fähnchen nach dem Wind richten, sagt man dann ja, um das Beispiel umzudrehen. Der wird nicht der Fels in der Brandung sein, wo jeder denkt, wow, wie hält denn der das aus? Sondern der wird weggespült werden. Also dazu braucht es ein Fundament und dazu braucht es auch einen Weg. Wenn du ganz frisch im Glauben bist, dann ist es kein Wunder, dass du dich schwer tust, dazu zu stehen. Immer damit ringst und ähnliches. Das ist ganz normal. Es geht mir nach 20 Jahren immer mal wieder so, wo ich denke, ey, jetzt sollte ich mal standhafter sein. Jetzt sollte ich mal Farbe bekennen, meine Meinung auch laut sagen und nicht nur laut denken. Aber Standhaftigkeit kommt dadurch. Luther spricht an der Stelle auch von Geduld oder andere Übersetzungen von Durchhaltevermögen. Und ich glaube, das trifft fast am besten Durchhaltevermögen, was das Griechische meint. Weil als Christen brauchen wir Durchhaltevermögen. Jetzt leben wir in einem freien Land. Wir dürfen glauben und denken, was wir wollen, theoretisch. Praktisch müssen wir uns schon zumindest ab und zu so ein Grinsen ansehen und immer mal wieder auch einen Seitenhieb einstecken und manchmal auch richtig dicke Seitenhiebe. In anderen Ländern ist dieses Durchhaltevermögen noch viel, viel mehr gefragt wie in unserem Leben hier in Deutschland. Aber wir brauchen Durchhaltevermögen. Gott hat uns in diese Welt gestellt, er hat uns einen Auftrag gegeben und er hat auch gesagt, er hat nicht gesagt, setzt euch in die Gemeinde und schweigt ansonsten, sondern er hat gesagt, ihr seid Salz und Licht in dieser Welt. Ihr sollt mitten in der Suppe sein, also mittendrinnen, auch an anderen Orten außerhalb dieser Gemeinderäume und nicht nur am Sofa oder im Bett oder wo du auch immer gerade zuschaust, sondern wir sollen mitten in der Welt sein und wir sollen zu dem stehen, was wir glauben. Und da fängt es ja bei uns ganz schnell an. Wenn du sagst, ich nehme das ernst, was da drinnen steht. Wie echt? Also du nimmst das ernst, dass Sexualität in die Ehe gehört? Bist schon ein bisschen von gestern, oder? Das war 1950er, vielleicht noch 60er. Du nimmst es ernst, nicht zu lügen, nicht mal bei der Steuererklärung. Macht doch jeder. Also du nimmst es ernst und jetzt könnte ich die Reihe noch viel, viel länger fortsetzen. Und da braucht es echt Durchhaltevermögen zu sagen, ja, ich mache das. Ich mache das, weil ich weiß, es ist gut für mich. Und weil ich weiß, Gott wünscht sich's von mir. Aber nicht, jetzt sind wir wieder bei dem Unterschied, Gesetzlichkeit oder aus Liebe. Nicht, weil ich es tun muss. Also ich muss nicht lügen, damit Gott mich lieb hat. Gott hat dich lieb, auch wenn du lügst. Aber weil er mich so liebt, will ich versuchen, nicht zu lügen, weil er klar gesagt hat, das ist besser für dich und besser für den Rest der Welt. Also dieser kleine, feine Unterschied, der macht einen riesen Unterschied. Und bitte verdreht ihn nie, weil sonst seid ihr wirklich nur am Abarbeiten von Dingen, die ihr tun müsst als Christen. Und sorry, dann macht es echt keinen Spaß, Christ zu sein. Aber so, wenn wir uns immer wieder die Liebe schenken lassen, das von Gott schenken zu lassen, ehrlich zu sein, obwohl uns die Lüge schon auf der Lippe liegt, zu sagen, stopp mal, ich will das jetzt anders sagen. Weil ich weiß, es ist besser am Ende. Das alles, dieses Durchhaltevermögen, führt, die Liste kommt von Petrus, nicht von mir, gell, zu Ehrfurcht vor Gott. Und Ehrfurcht vor Gott, wenn jemand das Wort Furcht liest, denkt man ja oft an Angst. Aber Ehrfurcht ist nicht Angst. Das muss ich mal ganz deutlich mir selber sagen. Ehrfurcht hat mit Angst gar nichts zu tun, sondern eher mit diesem hohen Respekt vor jemandem, wo man merkt, hey, der ist so besonders. Gegen den bin ich nichts, wenig, höchstens mittelmäßig. Also gegenüber Gott merke ich immer, ich bin eigentlich nichts. Und dann bringt es in mir eine Ehrfurcht vor. Warum? Weil er mich trotzdem nimmt. Weil ich für ihn eben nicht ein Staubkorn in der Wüste bin, sondern was ganz Besonderes. Obwohl 7 Milliarden echt, also das hat schon so den Touch von ziemlich viel, wie Staubkörner so an der Sache. Aber diese Ehrfurcht, und das ist was, was vielleicht manchmal im Kopf ist, ganz oft auch im Herz, dieses bewusste Wahrnehmen, da ist dieses höhere Wesen, dieser Gott, mein Gott, der mich annimmt, der, das wächst ganz oft auch aus diesen Dingen. Von alleine kommt das vielleicht und verschwindet auch wieder. Aber wenn ich dann entdecke, wie gut er es mit mir meint, wie er mir dann auch hilft, ich schaffe das nicht immer, mich selber zu beherrschen. Ganz oft habe ich auch das Gefühl, ich gebe jetzt Gott bewusst die Zügel ab, damit er mich beherrscht. Aber das weckt in mir eine Ehrfurcht und lässt da was in mir wachsen, und ich bin so dankbar gegenüber diesem Gott und staune immer wieder, dass ich einfach so in seine Nähe kommen darf. Das ist für mich Ehrfurcht. Und diese vertikale Veränderung, also das, was zwischen mir und Gott sich verändert, jetzt sind wir dann oben angekommen bei der Aufzählung. Diese Veränderung zwischen mir und Gott hat hoffentlich auch eine Veränderung zwischen mir und meinen Mitmenschen. Also da sind nochmal 2 Punkte angeführt, zuerst zu den Glaubensgeschwistern und dann zu allen Menschen. Ich habe das mal zusammengefasst in zu alle Menschen. Ihr seid auch alle Menschen. Ihr seid höchstens noch eine Teilsumme aus alle Menschen. Aber das macht was mit mir, und da führt eins zum anderen, so ein bisschen hier wie mit diesen Dominosteinen. Und im Optimalfall entsteht eine Kettenreaktion. Und vielleicht sogar nicht nur eine Kettenreaktion, wo eins zum anderen kommt, sondern so eine Kettenreaktion, wo aus einem gleichzeitig 2 Sachen werden. Also wo ein Anstoß 2 Dinge anstößt. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Das Glücksprinzip? Ist schon uralt. Viele sagen auch, er ist nicht so gut. Mich begeistert er jedes Mal wegen der Grundidee. Da geht es um einen kleinen Jungen, der in der Schule die Aufgabe von seinem Lehrer kriegt. Macht mal was, mit dem man die Welt verändern könnte. Und er kommt mit einer Idee und sagt, ich könnte doch 3 Menschen helfen mit etwas, das sie nicht selber hinbekommen. Also das sie nicht aus ihrer Kraft machen können. Einfach so, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und diese 3 kriegen einzig den Gedanken mit, dass sie wieder 3 Menschen etwas tun, was die nicht selber schaffen. Und ich finde es faszinierend in diesem Film, wie auch vieles schief geht und nicht so funktioniert vom Prinzip her und wie es doch geht. Es ist ein Hollywood-Film, ja? Schaut ihn euch selber an, wenn ihr Lust habt. Aber mich fasziniert diese Idee, weil ich glaube, wir als Christen können in dieser Welt genau so einen Domino-Effekt auslösen, indem wir mit Gott wachsen und indem wir Liebe leben, die nicht normal ist, die eben anders ist. Indem wir für Menschen was tun, ohne was zu erwarten. Vielleicht nicht immer nur das, was sie nicht selber schaffen. Vielleicht manchmal auch das, was sie auch selber schaffen würden, um sie einfach zu überraschen. Um weiterzuschenken. Und es wird Auswirkungen haben. Die wenigsten, es gibt ein paar Exemplare Mensch, die nehmen einfach nur. Da geht nichts weiter. Bei den meisten, wenn sie beschenkt werden, dann überlegen sie, warum hat denn der das gemacht? Und dann sind wir wieder bei dem Thema irgendwo hier. Dann liegt es an euch, wie charakterfest ihr seid und sagt, ich habe das wegen Gott gemacht, weil er mich so beschenkt hat. Und dann werdet ihr wahrscheinlich geistige Erkenntnisse haben, weil der Fragen stellt, die ihr nicht sofort beantworten könnt. Und so weiter und so fort. Also ich merke schon, es fängt an. Aber anfangen tut es damit, ich würde ja fast sagen, dass ich mich umwerfen lasse. Also, dass ich Gott machen lasse in meinem Leben. Ich bin der, der dann umfällt, aber Gott ist der, der mit mir was macht. Das ist der Anfang, aber dazu muss ich bereit sein. Also ich muss das Hilfsmittel nutzen wollen. Wenn ihr euch an die Treppe stellt, dann könnt ihr auch sagen, ich komme da nicht hoch. Stimmt auch. Wenn ihr die Treppe nicht nutzen wollt, kommt ihr da nicht hoch. Also ich muss mich von Gott benutzen lassen. Und es geht nur auf einer guten Grundlage. Ich erwähne das heute immer wieder. Es geht nur auf einer guten Grundlage, sonst wird das nichts. Sonst werdet ihr scheitern, weil ihr es aus eigener Kraft machen wollt. Ihr werdet sowieso zwischendurch immer mal wieder verzweifelt sein. Also manche Punkte kämpfe ich seit 10 Jahren, wo Gott mir Dinge gezeigt hat und ich nicht sofort geschafft habe, mich zu beherrschen oder mich zu ändern. Und dann gibt es Dinge, wo ich mir denke, da brauche ich noch viele geistliche Erkenntnisse, obwohl ich Theologie studiert habe. Das war ja vor allem die Erkenntnis, dass ich noch mehr Fragen habe als Antworten. Aber ist ein anderes Thema. Nicht, weil ich nicht mehr Antworten hatte, sondern weil die Fragen noch größer geworden sind, die man an Gott haben könnte. Also wir sind da nie fertig auf diesem Weg. Aber wir sind unterwegs und müssen uns immer wieder die Kraft schenken lassen. Schauen wir mal weiter. Wir haben ja noch 4 Verse übrig ab Vers 8. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, da merkt das schon. Es ist zwar vorhanden, und trotzdem nimmt es noch zu. Also es ist ein Prozess, man bleibt dabei. Wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus und unseren Herrn immer besser kennenlernen. Also ihr merkt, das ist ein Kreislauf. Da tut sich was. Da ist man unterwegs. Nachfolge. Es ist eben nichts Statisches, sondern es bleibt eine Spirale zum Guten, könnte man sagen. Negativspiralen kennen wir ja viele. Ich box dich, du boxst mich, und so. Kennen wir ja, wie Menschen sich da wirklich zerstören, weil sie nie diesen Kreislauf durchbrechen. Aber diesen Kreislauf gibt es auch zum Guten. Aber wir müssen ihn am Leben erhalten. Wir können immer sagen, oh, das war jetzt schön, dass du das gemacht hast, ich mache nichts mehr. Und zack, ist der Kreislauf zum Guten unterbrochen. Und ich glaube, umso länger wir unterwegs sind, umso mehr merken wir, wie wir da eben von Gott beschenkt werden. Führt bei mir zur Ehrfurcht. Vers 9. Doch wer das alles nicht hat, da kommt nochmal so ein bisschen die Mahnung, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Finde ich jetzt auch spannend, wie Paulus, ja, da haben wir es, Petrus, ich habe mich selber erwischt, wie Petrus das ausdrückt. Er stellt nämlich klar, das ist vorhanden, auch wenn du wie ein Blinder rumtappst und nichts davon erkennst. Du bist gerettet. Nicht du musst erst was tun, um gerettet zu werden. Also merkt ihr den Unterschied? Petrus hält das fest und sagt, ihr seid gereinigt vom Schmutz eurer früheren Sünden. Und trotzdem können wir manchmal rumtappen und uns eben nicht von Gott gebrauchen lassen. Und ich will ehrlich sein, es gab Punkte in meinem Leben, da hat Jesus oft durch die Bibel oder durch andere Menschen anklopfen müssen bei mir, bis ich es endlich erkannt habe, dass er sich wünscht, dass ich in meinem Leben da was ändere. Ist nicht schön, so eine Erkenntnis. Darum verdrängen wir sie, glaube ich. Darum sind wir manchmal ganz gerne blind. Aber wir sind blöd. Weil es geht eben nicht darum, irgendwas zu erfüllen, damit Gott endlich, nein, sondern Gott meint es wirklich nur gut, mit diesen Dingen, die er uns da mitgibt. Er will uns helfen dabei. Und ja, manchmal braucht es halt viele Anläufe, weil wir noch wie ein Blinder durch die Gegend tappen und vielleicht auch manchmal die Wand und nicht die Tür treffen, wo wir durchgehen müssen oder wo wir durchgehen können und die Gott schon lange geöffnet hat. Aber ich möchte euch Mut machen, wenn ihr was habt in eurem Leben, wo Gott euch immer wieder darauf hinweist, wo euch vielleicht auch jetzt sofort in den Sinn kommt. Ist ja oft so, dass uns dann was aufploppt und ihr, ja, okay, Gott, dann möchte ich dir echt Mut machen. Pack es an. Vielleicht dauert es noch 5 Jahre, bis du sagst, jetzt beherrsche ich auch das Thema in meinem Leben. Vielleicht dauert es so lange. Aber dann fang jetzt an mit diesen 5 Jahren und nicht erst in 10 Jahren. Das ist besser. Und ich weiß, wie schwer es ist. Und wenn du da Hilfe brauchst dazu. Wir haben Menschen, wir nennen sie Seelsorger, ich würde sagen Gesprächspartner, Mentoren, die dich gerne auf so einem Weg begleiten und auch unterstützen. Und ich merke selber, ich brauche so Menschen in meinem Leben. Ich habe mich da auch immer wieder dagegen gewehrt. Es ist ja nicht einfach, vor einem Menschen offen zu sein. Aber ich habe jetzt wieder erlebt, ich habe gerade so einen Gesprächspartner, wie gut es ist, ihm zu sagen, und jetzt fragst du mich jede Woche, wie es damit läuft. Hey, das macht die Sache viel einfacher, weil ich habe nicht nur ein schlechtes Gewissen gegenüber Gott, sondern auch noch gegenüber dem. Und das hilft mir. Deswegen kann man trotzdem mal Fehler machen und wieder ins Fettnäpfchen tappen. Keine Frage. Dann hat man hoffentlich jemanden, der einem zwar den Kopf wäscht, aber wo man weiß, der liegt dann trotzdem noch, so wie bei Gott. Aber es hilft mir einfach und ich mache euch da wirklich Mut. Paulus macht das. Ja, hart. Petrus macht das auch. Ich mache das nur, damit ich weiß, dass ihr noch wach seid. Vers 10. Nochmal die Ermutigung. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Nicht erarbeiten, bestätigen. Also es ist die Folge. Es ist nicht die Arbeit, um es endlich zu haben. Also zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Da ist bei mir ein bisschen was schiefgelaufen. Ich würde aber sagen, da hilft uns jemand, weniger Fehltritte zu machen und immer wieder aufzustehen. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Das wird er. Das füge ich jetzt hinzu, auch trotz Fehltritten. Weil das ist die Grundlage. Der Zugang zu Gott ist offen. Dazu brauchen wir nicht erst irgendwie Stufen erklimmen oder irgendwas tun. Der Zugang zu Gott ist offen. Keine Frage. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, das alles bewahrt uns wirklich vor manchem Fehltritt. Vor manchem, wo wir dann hinterher sagen, hätte ich doch mal auf Gott gehört. Das wäre für mich besser gewesen und für meine Mitmenschen auch. So. Ich glaube, das war genug für heute, oder? Also ganz schön viele Schlagworte. Wie gesagt, vergesst die Basis nicht. Die Basis, der kostbare Glaube. Und wenn ihr den nochmal vor Augen gemalt haben wollt, hört die Predigt von letzter Woche an. Ich hoffe, da habe ich es geschafft. Wenn nicht, hört eine bessere Predigt von jemand anderem an. Kostbarer Glaube führt zur Charakterfestigkeit. Es macht was mit dem, wie ich bin. Wenn ich zu meinem Glauben stehe, dann wird das zu geistlichen Erkenntnissen führen. Geistliche Erkenntnisse führen hoffentlich dazu, dass ich in meinem Leben was ändern will. Selbstbeherrschung wird dazu führen, dass ich besser durchhalten kann, standhafter bin. Das Ganze hilft mir, Gott mehr zu erkennen und zu staunen, dass er mich trotzdem nimmt. Und was, wenn was zwischen Gott und mir passt, dann wird das Auswirkungen zwischen mir und meinen Mitmenschen haben. Es hängt alles zusammen. Ich will euch nochmal an dieses Beispiel vorhin erinnern. Es hängt so viel mehr zusammen, als wir für möglich halten. Und es ist halt so, wenn ich an einer Schnur ziehe, dann ziehen sich manchmal bis zu 3, 4, 5 oder 10 Schnüre hier raus, weil es versteckte Knoten gibt. Manchmal auch nicht, manchmal passiert nur eine Sache. Aber im Leben hängt viel zusammen, im geistlichen Leben auch. Habt das im Kopf, ich möchte euch da wirklich Mut machen. Jetzt hast du noch mal ein bisschen Zeit für dich zum Nachdenken. Der Werner untermalt das Ganze musikalisch so ein bisschen. Ich habe auch ein Handout wieder gemacht. Wer diese Stichpunkte noch mal mitnehmen will, liegt draußen aus. Oder ihr schreibt mir halt eine E-Mail, dann schicke ich es euch gerne zu. Ich wünsche euch wirklich, dass Gott euch ins Leben redet und ihr merkt, wie ihr auf Basis des kostbaren Glaubens Stück für Stück wächst, weil ihr mit ihm unterwegs seid. Gott segne euch dabei. Amen.